Ich möchte euch einladen, dass wir gemeinsam die Geschichte der Emmaus-Jünger anschauen heute. Das ist Lukas Kapitel 24. Und wir werden eigentlich nur diese Texte aus diesem Kapitel lesen heute, so könnt ihr eure Bibeln aufschlagen, bei Lukas Kapitel 24 ab Vers 13. Der erste Vers 13, den wir hier lesen, der bringt uns direkt zum Sonntagabend nach der Kreuzigung. Wir lesen in Lukas 24, Vers 13 und 14. Da waren am selben Tag zwei von ihnen unterwegs zu einem Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Und sie redeten miteinander über all das, was vorgefallen war. Sie redeten also über die Kreuzigung. Sie redeten wahrscheinlich darüber, dass es plötzlich dunkel wurde, als Jesus gestorben ist. Vielleicht reden sie darüber, dass der Vorhang im Tempel zerrissen ist. Sie reden über all das Leid, über die Verhandlung, über den Spott der Leute, dass sie Jesus ausgelacht haben. Vielleicht redeten sie über ihre Hoffnung, dass Jesus der Messias ist und jetzt doch an diesem Kreuz hängt, dass er gestorben ist, dass er ins Grab gelegt wurde. Sie reden über das, was passiert ist. Und vor allem haben diese beiden Männer auch über Frauen geredet. Vielleicht nicht so, wie man im ersten Moment denkt, nein, sondern sie redeten darüber, was direkt vorher in diesem Kapitel steht, in den Versen 1 bis 12. Sie redeten über das, was die Frauen erzählt haben. Dass sie beim Grab waren und dass dieses Grab leer war. Und dass die Gestalten im Grab so eine Art Rätsel ihnen gesagt haben, was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Und dass sie dann den Frauen erklärt haben, diese beiden Engel, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Erinnert euch an das, was er euch gesagt hat. Und dann tun diese beiden Männer etwas, das Männer gerne tun, Vers 11. Aber diese hielten das alles für leeres Gerede. Und glaubten ihnen nicht. Sie glaubten nicht, was die Frauen erzählt haben. Das ist doch nur leeres Gerede. Und liebe Männer, ich glaube, wir würden gut daran tun, wenn wir aus diesem Fehler der Emmaus-Jünger lernen, hier gleich am Anfang der Geschichte, und wenn wir das Ernste nehmen, was unsere Frauen manchmal spüren oder wissen oder gehört und gesehen haben. Vielleicht sollten wir nicht so schnell wie diese Jünger reagieren und sagen, ach komm, das ist doch nur leeres Gerede. Wie ist denn das, was die Frauen da gesehen haben mit dem leeren Grab? So ganz sicher waren sich die Jünger dann doch nicht, dass das nur leeres Gerede ist. Und Petrus, der wollte sogar mit eigenen Augen sehen, was da passiert ist. Und er ist noch einmal zum Grab gegangen. Aber die anderen Jünger haben sich verteilt, sie sind nach Hause gegangen. Und so auch diese zwei, die auf dem Weg nach Emmaus sind. Und dann haben sie nochmal über alle diese Dinge geredet. Und an diesem Punkt wird die Geschichte spannend. Vers 15 und Vers 16. Es geschah, während sie miteinander redeten und sich besprachen, dass Jesus selbst sich zu ihnen gesellte und sie begleitete. Doch ihre Augen waren gehalten, sodass sie ihn nicht erkannten. Sie sind unterwegs, sie sind in ein Gespräch vertieft. Wahrscheinlich diskutieren sie heftig und mitten in dieser Diskussion treffen sie auf einen dritten Wanderer. Lukas, der das aufschreibt, lässt uns als Leser keinen Moment im Ungewissen. Er sagt uns sofort, das ist Jesus, der da zu ihnen kommt. Und er baut damit eine geschickte Spannung auf in dieser Erzählung. Denn wir wissen etwas, das diese beiden Jünger nicht wissen. Und wir wollen jetzt sehen, was passiert denn hier? Wie verhalten sie sich? Wie entwickelt sich diese Geschichte? Das ist ja Jesus, aber sie haben das nicht gemerkt. Und das lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das, was jetzt kommt. Was hat Jesus vor? Und warum gibt er sich nicht zu erkennen? Es ist ja nicht so, dass sie ihn nicht erkannt haben, sondern es steht hier, ihre Augen waren gehalten. Jesus hat das absichtlich gemacht, dass sie nicht sofort wussten, wer er ist. Warum tut er das? Ein Theologe hat zu dieser Situation einen sehr schönen Satz formuliert. Er schreibt, der Auferweckte begleitet als unerkannter Gast die Seinen. Der Auferweckte begleitet als unerkannter Gast die Seinen. Und Lukas verknüpft hier das, was jetzt gerade passiert, mit dem, was die Jünger nachher dann wissen werden. Jesus ist jetzt schon da, er geht jetzt schon mit ihnen auf diesem schwierigen Weg nach Emmaus, der voller Enttäuschung ist, voller Fragen. Jesus ist jetzt da, aber sie werden nachher erst verstehen, dass er schon da gewesen ist. Und wie oft mag es uns auch in unserem Leben genauso gehen, dass der Herr uns als unerkannter Wanderer begleitet und wir erst im Nachhinein merken, dass er bereits von Anfang an da gewesen ist. Aber bleiben wir bei den beiden Jüngern. Jesus tut, was er so oft getan hat, wenn er die Leute zum Nachdenken bringen will. Er stellt eine Frage. Er aber sagte zu ihnen, Vers 17 und 18, was sind das für Worte, die ihr da unterwegs miteinander wechselt? Da blieben sie mit düsterer Miene stehen. Düstere Miene, sie sind wirklich traurig. Der eine aber mit Namen Klopas antwortete ihm, du bist wohl der Einzige, der sich in Jerusalem aufhält und nicht erfahren hat, was sich in diesen Tagen dort zugetragen hat. Und wie ein guter Gesprächsleiter in dem Bibelgespräch stellt Jesus eine sehr offene Gegenfrage. Und er sagt zu ihnen, ja was denn? Und was jetzt folgt, ist eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was an diesem Wochenende passiert ist. Aber es ist auch eine sehr, sehr hoffnungslose Zusammenfassung. Interessanterweise kommt jedes Wort, das die Emmaus-Jünger jetzt sagen, in den Kapiteln, die Lukas davor geschrieben hat, vor. Alles, was sie sagen, ist eine Zusammenfassung von dem, was Lukas in Kapitel 22 und 23 geschrieben hat. Ich lese die Verse bis 24. Sie sagten zu ihm, ja, das mit Jesus von Nazareth, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und dem ganzen Volk. Und wie unsere hohen Priester und führenden Männer ihn ausgeliefert haben, damit er zum Tod verurteilt würde. Und wie sie ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Doch jetzt ist es schon 3 Tage, seit das geschehen ist. Doch dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Schrecken versetzt. Sie waren früh morgens am Grab. Und als sie den Leib nicht fanden, kamen sie und sagten, sie hätten gar eine Erscheinung von Engeln gehabt, die gesagt hätten, er lebe. Da gingen einige der unsrigen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn aber haben sie nicht gesehen. Das ist die Geschichte von Ostern, aber ohne Hoffnung. Sie hatten so gehofft auf Jesus. Doch an diesem Wochenende wurden sie so enttäuscht. Ein toter Jesus. Sie erzählen die ganze Geschichte so, dass da keine christliche Dimension drin ist. Keine Auferstehung. Keine Erlösung. Und was nun folgt, ist eine Antwort von Jesus, die es wirklich in sich hat. Manchmal habe ich den Eindruck, dass wir solche Aussagen sehr schnell und viel zu leicht überlesen. Was jetzt kommt, sind sehr deutliche und sehr direkte Worte, die Jesus an seine Jünger richtet in den nächsten Versen. Er nennt sie unverständig. Das griechische Wort für Verstand ist nous. Und Jesus sagt, ihr seid hier anous, ohne Verstand, ohne Intelligenz. Hey Leute, ihr habt es einfach nicht kapiert, oder was? Aber nicht nur das. Er sagt ihnen auch noch, dass sie schwerfällige und langsame Herzen haben. Wenig Verstand, nichts im Kopf und auch noch ein schweres, langsames Herz. Verse 25 und 26. Da sagt er zu ihnen, wie unverständig seid ihr doch und trägen Herzens, dass ihr nicht glaubt nach allem, was die Propheten gesagt haben. Musste der Gesalbte nicht solches erleiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Wie reagierst du, wenn jemand dir sagt, dass du keinen Verstand hast und ein langsames, träges Herz? Jesus möchte sie hier irgendwie so richtig schütteln und sagen, hey Leute, lest doch mal die Bibel. Es steht doch auf jeder Seite, dass das genau so passieren musste. Habt ihr das denn nicht gelesen bei den Propheten, dass er kommen muss und dass er leiden muss und auferstehen? Kennt ihr das denn nicht? Warum seid ihr denn so ohne Hoffnung? Jesus hat erwartet, dass sie überlegter handeln, mit mehr Verstand, dass sie nicht so ein langsames Herz haben. Träge ist ein Schlüsselwort hier in dieser Erzählung. Die Jünger sind nach der Kreuzigung so träge geworden. Und Jesus möchte sie wachrütteln. Und dann hält Jesus ihnen eine Bibelstunde, Vers 27. Er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in allen Schriften über ihn steht. Jesus selbst gibt ihnen eine Bibelstunde, und wie gern hätte ich diese Bibelstunde gelesen oder gehört. Er erklärt ihnen den ganzen Plan, die ganzen Verheißungen, Mose, die Propheten, das Alte Testament. Ich glaube, das muss sehr eindrücklich gewesen sein. Und hier kommt eine wichtige Beobachtung für mich. Was tut Jesus in dieser Situation und was tut er nicht? Jesus macht ihnen keinen Vorwurf, dass sie ihn nicht erkannt haben. Jesus macht ihnen keinen Vorwurf, dass sie nicht gläubig wären, dass sie dass sie das nicht mitgekriegt haben, was er so oft gesagt hat vor seinem Tod, dass er sterben muss. Er macht ihnen keinen Vorwurf, dass sie vergessen haben, dass er gesagt hat, er wird am dritten Tag auferstehen. Und er wirft ihnen auch nicht vor, dass sie das nicht einmal verstanden haben, als sie das leere Grab gesehen haben. Er sagt ihnen nicht, erinnert ihr euch nicht, was Jesus gesagt hat? Alles, was er sagt, ist, liebe Leute, warum versteht ihr denn nicht, was ihr gelesen habt im Alten Testament, aus unserer Sicht, das Alte Testament? Es geht nicht darum, was jetzt gerade passiert ist in diesen Tagen für ihn. Aber er sagt, ihr hättet es doch verstehen können, wenn ihr gelesen hättet, wenn ihr das verinnerlicht hättet. Es ist alles da gestanden, es musste doch genauso passieren. Lesen wir weiter die Verse 28 bis 32. Sie näherten sich dem Dorf, wohin sie unterwegs waren, und er tat so, als wolle er weitergehen. Doch sie bedrängten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein und er blieb bei ihnen. Und es geschah, als er sich mit ihnen zu Tisch gesetzt hatte, dass er das Brot nahm, den Lobpreis sprach, es brach und ihnen gab, und da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Und schon war er nicht mehr zu sehen. Und sie sagten zueinander, brannte nicht unser Herz, als er unterwegs mit uns redete und als er uns die Schrift aufschloss? Und in diesem Vers 32 liegt für mich der Knackpunkt von dieser ganzen Geschichte. Was wird den beiden Jüngern hier bewusst? Sie merken, dass Jesus ihnen schon auf dem ganzen Weg begegnet ist. In der Schrift. Sie sagen, brannte nicht unser Herz, als er uns die Bibel erklärt hat. Sie sagen nicht, aha, das war Jesus. Und das war so toll, dass wir mit Jesus hier spazieren konnten, sondern ihr Herz wurde berührt. Dieses träge Herz wurde lebendig und entfacht, als sie die Bibel gelesen oder erklärt bekommen haben. Als sie verstanden haben, was da drin steckt. Ihr Herz hat gebrannt, als der unbekannte Wanderer ihnen die Schrift ausgelegt hat. Und zu diesem Zeitpunkt wussten sie noch nicht, dass das Jesus selbst ist. Und ich glaube, das ist genau das, was Jesus erreichen wollte. Er wollte nicht einfach ihnen erscheinen, paff, und sie sehen, Jesus lebt. Sondern er wollte ihnen zeigen, dass man auch in der Schrift ihm begegnen kann. Und das hilft mir persönlich sehr, weil ich und wir alle, wir haben auch genau diese Situation, dass Jesus nicht mehr hier bei uns auf der Erde ist. Wir leben auch nach diesem Ostern, als er gekreuzigt wurde. Und wir sind auch alleine unterwegs, ohne ihn sichtbar, spürbar neben uns zu haben. Aber in dieser Geschichte zeigt Jesus, dass man auch nach Ostern und nach der Himmelfahrt ihm begegnen kann. Man kann ihm begegnen in der Bibel. Und wenn man das liest und wenn man das versteht, dann kann es das Herz verändern und es kann einen bewegen. Und Jesus möchte uns genauso begegnen, wie er diesen Emmaus-Jüngern begegnet ist. Und ich habe mich auch gefragt, was war das wohl, warum sie genau beim Brechen des Brotes dann ihn erkannt haben? Oder warum Jesus es genau dort zugelassen hat, als er das Brot gebrochen hat, dass sie ihn erkennen? Und ich glaube, man erinnert sich automatisch an das Abendmahl, wo Jesus das Brot bricht und sagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Und das ist das, was die Jünger verstanden haben. Das musste so passieren, dass dieser Leib bricht, dass Jesus leidet, um uns zu erlösen. Das zu verstehen, das nachzuvollziehen, ist das, was ihr Herz zum Brennen gebracht hat. Und vielleicht kennst auch du dieses träge und dieses langsame Herz, von dem Jesus hier redet. Wahrscheinlich ist es das Problem, das die Emmaus-Jünger hatten, gar nicht so weit weg von unserem eigenen Erleben. Und wahrscheinlich haben auch wir die Bibel oft einfach überflogen, ohne wirklich in der Tiefe zu graben und persönlich etwas mitzunehmen, wirklich das nachzuvollziehen. Wahrscheinlich sind auch wir schon oft mit unserer eigenen Meinung an den Bibeltext herangegangen und sind blind gewesen für das, was eigentlich Gott uns sagen möchte durch den Heiligen Geist in diesem Moment, wo wir das lesen. Und wahrscheinlich haben auch die Emmaus-Jünger einfach, genau wie wir heute, sich zu wenig Zeit genommen, diesen Text wirklich zu lesen und zu verstehen. Hast auch du schon einmal die Bibel mit einem trägen Herzen gelesen? Vielleicht einfach nur, damit es erledigt ist? So um ein bisschen Licht in einen Sack zu packen und mitzunehmen, aber ohne sich wirklich dem Licht direkt auszusetzen? Oder hast du auch schon einmal die Bibel gelesen, einfach so, ohne wirklich diese Begegnung mit Jesus zu wollen, ohne dich danach zu sehnen oder wirklich danach zu suchen? Und kennst auch du dieses Brennen, von dem die Emmaus-Jünger sprechen in Vers 32? Dieses Herz, das zu brennen beginnt, weil man wirklich tatsächlich Gott begegnet in der Schrift, weil es etwas gibt, das man mitnehmen kann in sein eigenes Leben, das einem aufbaut, das einem tröstet, das einem ermutigt und hilft, das einem zurückbringt auf den richtigen Weg. Die Bibel kann unser Herz zum Brennen bringen, weil man darin Jesus begegnen kann. Und das ist mehr als einfach nur ein gutes, positives Gefühl. Ich habe dieses Brennen schon mehrmals erlebt in meinem Leben. Manchmal, wenn ich mir einfach wieder einmal genug Zeit genommen habe, in Ruhe wirklich zu lesen, mich mit der Bibel auseinanderzusetzen. Manchmal auch in einem Bibelkreis, im Austausch mit anderen Menschen, vielleicht bei der Vorbereitung von einer Predigt oder von einer Sabbatschule oder auch einfach am Sabbatmorgen, wenn man etwas hört oder wenn man mitredet in der Lektion. Ich glaube, ihr wisst alle, wovon ich spreche, dass es das Herz zum Brennen bringen kann. Der gleiche Geist, der dieses Wort inspiriert hat, ist auch der Geist, der zu uns sprechen will. Und so kann es passieren, dass auch unser Herz zu brennen beginnt. Und ich würde das gerne öfter erleben in meinem Leben. Es gibt einen Weg von diesem trägen Herzen zu dem brennenden Herzen. Und diesen Weg zeigt uns Jesus in dieser Geschichte ganz deutlich. Es ist kein Weg mit großen Veranstaltungen, mit krassen Wundern, die da passieren, mit Liedern, die uns emotional machen und mitreißen, damit wir uns gut fühlen. Diese beiden Jünger sind von dem trägen Herzen zu dem brennenden Herzen einfach dadurch gekommen, dass sie Gottes Wort verstanden haben. Und lasst uns doch auch solche Menschen sein, die in Gottes Wort lesen, die darin forschen, die darüber nachdenken, was es für das eigene Leben bedeutet und die dadurch ihrem Schöpfer begegnen. Lasst uns nicht zufrieden sein mit einem trägen Herzen, sondern zurückgehen zur Bibel, so lange bis wir etwas haben, das Gott uns mitgeben möchte. So wie Jakob gesagt hat, ich lasse dich nicht, bevor du mich nicht segnest. Amen.